Vertraulich, der Videopodcast aus der Bild-Politik-Redaktion mit dem Blick hinter die Kulissen. Das Thema des Tages in 15 Minuten heute. Leere Kassen, hohe Schulden. Stehen Deutschlands Kommunen vor der Pleite? Es ist Mittwoch, der 19. November. Ich bin Thomas Kausch und bei mir ist Bild-Politik-Chefautor Peter Tiede.
Hallo, Peter. Hallo, Thomas.
Peter, eine Alarmmeldung heute, die uns wirklich alle betrifft. So gut wie jede deutsche Stadt, also die Orte, in denen wir leben, steht inzwischen vor der Pleite. Das hat Essens CDU-Oberbürgermeister Thomas Kufen zu Bild gesagt. Das gibt's doch gar nicht.
Doch, das gibt's. Und zwar, das metastasiert ja krebsartig schon seit Jahrzehnten durch die deutschen Städte. Ich komme ja aus dem Lokaljournalismus, aus dem Regionaljournalismus und in weiten Teilen Deutschlands war das schon sehr lange so. Und jetzt trifft es aber tatsächlich auch wirklich mit voller Wucht selbst Kommunen im reicheren Süden. Die Wirtschaft läuft nicht.
Baden-Württemberg, Bayern.
Ja, da hast du zum Beispiel, dass die Autozulieferer reihenweise Leute rausschmeißen. Bosch feuert in Größenordnung, die hat man sich niemals vorstellen können. Das heißt auch, da kommt in Zukunft weniger Geld. Aber wir geben schlicht und ergreifend immer zu viel Geld aus. Wir geben mehr Geld aus, als wir reinkriegen. Das macht der Staat, das machen die Bundesländer, das machen auch die Kommunen. Dann werden Aufgaben hin und her geschoben, dann werden ständig neue Aufgaben neu erfunden. Stichwort Bürokratie. Wir haben ja Beamte, die auch was zu tun haben müssen und die denken sich dann auch immer neue Regeln aus. Und das ist nicht immer nur die EU, das kriegen wir auch ganz gut selber hin. Und das kostet Geld und dann freuen wir uns alle über Lohnerhöhungen, das sind ja auch immer schön und dann freut man sich über Tarifabkommen und die werden dann auch gerade bei der öffentlichen Hand immer sehr gerne, sehr schnell und sehr teuer dann auch gemacht. Ich gönne jedem Busfahrer sein Gehalt, ich gönne jedem Beamten, jedem Finanzbeamten ein gutes Auskommen, aber wir geben da einfach mehr Geld aus, als wir haben und darüber muss man dringend reden in diesem Land. Es ist nicht nur im Bund so, dass man mit immer mehr Geld immer weniger auskommt. Jetzt kommt bei den Kommunen halt hinzu, das Geld wird auch in Zukunft weniger werden. Aber wir können einfach so nicht weiterwirtschaften.
Es muss ja auch ein systemisches Problem sein. Ja. Denn wenn es stimmt, was Kufen sagt, der Essener OB, dass alle Städte sozusagen das gleiche Problem haben, dann kann es nicht nur an dem schlechten Management oder an den Strukturproblemen einzelner Städte liegen.
Es ist ein Systemproblem, das wir haben. Wir haben zu viel Bürokratie, wir haben zu hohe Kosten, wir haben zu viele Sachen, die erledigt werden müssen. Wir haben auch zu viele Doppelzuständigkeiten, die schlicht und ergreifend Geld kosten zwischen Kommunen und zwischen Ländern, zwischen Amtskommunen und Kommunen, zwischen Bundländern und Kommunen. Da sind wesentliche Sachen komplett zugewuchert. Das ist ein Dschungel, da kannst du eigentlich nur noch mit der Machete oder wie andere sagen, mit der Kettensäge durchmarschieren. Wir haben ungeklärte, also wirklich ein Wirrwarr an Finanzzusammenhängen zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Da wird Geld hin und her geschoben.
Und das geht alles ganz.
Und wir leisten uns Dinge, die wir uns nicht leisten können. Das ist schlicht und ergreifend so. Wir haben immer noch Orchideen, die wir züchten. Wir haben immer noch Girlanden rumhängen, wo wir Staub wischen. Wir müssen mal der Tatsache ins Auge sehen, wir können uns nicht alle Sachen leisten. Und wir haben die Alarmmeldung aus den Kommunen, die ärmer sind, ja schlicht und ergreifend immer mal nicht ernst genommen. Also wir schon, aber die Politik nicht. Und wie es halt so oft ist, wahrscheinlich brauchen wir erst den Crash.
Und die Entwicklung ist rasant, wenn du von Crash sprichst. 30 Milliarden Euro, das ist das Defizit, das geschätzt wird für 2025 auf alle deutschen Städte. Im Vorjahr waren es noch 25 Milliarden. Das heißt, und das war schon der höchste Wert seit der Wiedervereinigung. Aber da sind mal in einem Jahr nochmal 5 Milliarden obendrauf.
Ja, sagen wir mal so rum. Wenn das eine Firma wäre, würde man den Geschäftsführer feuern.
Die Frage ist, wo sitzt der Geschäftsführer da? Ist es der Bürgermeister, ist es der Bundeskanzler, ist es der Ministerpräsident?
Das ist ein allgemeines Versagen und dann kommt mit dazu, den letzten beißen die Hunde und die letzten in der Nahrungskette sind leider Gottes in diesem Steuerstaat und in dem Bürokratiestaat meistens die Kommunen, die sind dann wirklich am A.
Dann fragen wir mal einen, der mit diesem Problem täglich zu tun hat. Also Städte und Gemeinden vor dem Kollaps. Der Bürgermeister der Landeshauptstädte, die haben einen Brandbrief an Bundeskanzler Merz geschrieben. Und da sehen wir ihn, einer der Unterzeichner ist der Saarbrückener CDU-Überbürgermeister Uwe Konrad, der zugleich Vizechef des Deutschen Städtetages ist und uns jetzt live zugeschaltet ist. Herr Konrad, Sie sagen Städte und Gemeinde ertrinken in Schulden. Wie hoch sind die Schulden von Saarbrücken?
Die Schulden sind über 1 Milliarde Euro und da haben wir noch nicht diejenigen auch entsprechend komplett mit dabei, die wir in Eigenbetrieben und auch für Investitionen haben. Insofern sind wir da bei einer Summe von leider wieder deutlich wachsenden 1,2 Milliarden und da wiederum wären dann auch nicht diejenigen dabei, die wir in städtischen Gesellschaften haben, den Stadtwerken, dem Krankenhaus, der Siedlungsgesellschaft.
Warum ist das so, Herr Kohl?
Schon über die Jahre wurde viel auch verschoben in Gesellschaften hinein, um eigentlich auch dem Druck, der immer wieder auch gekommen ist, irgendwie auch zu entgehen, um kommunale Aufgaben und Daseinsvorsorge zu gewährleisten. Und ja, es gab auch schon mal eine gewisse Entschuldung, die hat auch eine Wirkung auch entsprechend erzeugt. Aber am Ende sind gerade auch im Saarland stehen die Kommunen finanziell mit dem Rücken an der Wand, auch schon aufgrund einer hohen Altschuldenlast.
Aber wir können ja nicht die Kommunen alle 10 Jahre regelmäßig mal durchentschulden. Die Frage ist doch, was läuft denn in den Kommunen selber falsch? Ich weiß, dass vom Bund, Ländern ganz viele Aufgaben dann auch irgendwie runterkommen und auch die Sozialkostenverwaltung vor Ort wirklich frisst. Aber was drückt in Ihrer Kommune selber, was leisten Sie sich noch, was Sie sich eigentlich gar nicht mehr leisten können?
Also es gibt ja freiwillige Aufgaben. Da hat man schon vom Wort her den Eindruck, naja gut, das könnte man ja im Grunde genommen jetzt alles mal streichen an dieser Stelle. Interessanterweise sind im Saarland beispielsweise die Kommunen gar nicht zuständig für das Thema Kita. Das Problem ist, dass so wie Kitas bei den privaten und kirchlichen Trägern bezahlt sind, die sagen, wir würden jetzt sofort eigentlich das einstellen, wenn es nicht auch einen Sachkostenzuschuss gibt, der deutlich höher ist als das, was wir vom Land bekommen. Bauen tun wir leider auch nicht mehr, weil das kriegen wir auch organisatorisch nicht mehr hin. Das erwarten wir dann eher ein Stück weit auch noch von euch in das Land und Regionalverband sagen, na gut, also die Kommune muss schon mal 30% geben. Wir sind mittlerweile der größte Kita-Träger. Der Rechtsanspruch auf den Kita-Platz, der kommt eigentlich vom Bund. Verklagen würde man bei uns den Regionalverband. Der wiederum holt die Kosten sich dann von Städte und Gemeinden. Das heißt über eine Umlage. Diese Umlage wächst aufgrund von den Kosten der Jugendhilfe, was es an der Fall ist, enorm. Es gibt aber auch eine ganze Menge andere Kosten des Sozialstaates, die der Regionalverband trägt. Die Umlage ist am Ende für uns so etwas wie der Wetterbericht. Das kommt über uns. Wir haben keine Gestaltungsmöglichkeit. Und das sind beispielsweise an der Stelle ja Kosten von über 30 Millionen Euro zusätzlich im nächsten Jahr, die uns belasten als Landeshauptstadt, bei denen wir aber auch wirklich null Gestaltungsmöglichkeiten haben. Nur mal ein Beispiel, wo doch jeder sagen würde,
ja, aber wo haben wir denn Gestaltungsspielraum? Irgendwo müssen Sie doch noch sparen können. Mir kann keiner erzählen, dass man niemals irgendwo noch sparen kann.
Jetzt machen wir mal ein anderes Beispiel. Ja, Sie haben einen großen momentan Weihnachtsmarkt. Ja. Jetzt könnte man sagen, ja gut, Weihnachtsmarkt ist eine freiwillige Aufgabe. Ja, ihr gebt da auch Zuschüsse an Vereine. Ihr kümmert euch aktuell verstärkt um das Thema Sicherheit vor Terrorismus. Da gibt es nur eine Empfehlung des Landes. Ist ja keine richtige Vorgabe. Warum macht ihr überhaupt die Sicherheit oder warum macht ihr überhaupt einen Weihnachtsmarkt? Ja, wenn Sie aber am Ende des Tages eine Innenstadt belebt haben wollen mit Handel und Gastronomie, dann ist die Absage von Weihnachtsmärkten wahrscheinlich das Letzte, was die brauchen. Sie haben dann auch weniger Attraktivität und Einnahmen. Und das andere Thema, was sie wahrscheinlich haben, ist die Stimmung in einer Gesellschaft, die ist ohnehin schon nicht besonders gut. Die kippt natürlich, wenn sie da rangehen, wenn sie an Vereinsförderungen drangehen, wenn sie an Familienleistungen drangehen, wenn sie an die Dinge drangehen, wo viele Menschen sich mit Verlaub auch oft dran gewöhnt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass Staat etwas organisiert, dass wir Sporthallen haben für Vereine, dass wir ein soziales Leben auch mit fördern über Vereinszuschüsse. Das kann man, ich sag mal, alles am Ende des Tages streichen und ist bei dem Haushaltsthema am Ende praktisch nicht weiter, weil diese Sozialleistungen am Ende nur ganz kleine Teilbereiche ausmachen. Aber die Wirkung auf die Gesellschaft, die wären enorm, wenn wir dort den Rotstift so ansetzen, dass am Ende dort nichts mehr übrig bliebe.
Sie haben jetzt diesen Brandbrief geschrieben an den Bundeskanzler und darin schreiben Sie unter anderem, wer bestellt, muss auch bezahlen. Damit meinen Sie, wenn beispielsweise im Bundestag Gesetze verabschiedet werden, dann muss der Bund auch dafür sorgen, dass das bezahlt wird. typisches Beispiel, das jetzt immer wieder genannt wird, ist der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Der ist in Berlin beschlossen worden, muss aber dann von den Kommunen am Ende bezahlt werden. Was wollen Sie konkret von Merz? Soll der Bund alles zahlen, der ja auch hoch verschuldet ist und kein Geld hat?
Eigentlich steht ja alles im Grundgesetz drin, wer für was zuständig ist. Und wenn dann der Bund hingeht und sich definitiv im Bildungsbereich einmischt und er sagt, er garantiert dafür, dass es zukünftig Nachmittagsbetreuung gibt, dann kann man an der Stelle nur sagen, dann nehmen wir auch die Rechnung dafür. Und das ist das Prinzip, wer bestellt, bezahlt. Klar, Grundschulen, die gab es schon vorher. Im Übrigen nach dem Sandschen Schulgesetz, dann kriegen wir auch Gelder dafür. Leider hat sich seit 1965 Schule verändert. Wir reden über Inklusion, wir reden über Digitalisierung, wir reden über Schulgebäude, die modernen Ansprüchen genügen sollen. Wir reden auch über Nachmittagsbetreuung. All das war damals nicht vorgesehen, wird deshalb auch nicht kompensiert. Da sind wir schon bei der ersten Rechnung. Und die zweite Rechnung ist dann der Bund, der dann auch wieder sagt, und bitte dann entsprechend nach unserem Gesetz auch für alle entsprechend den Rechtsanspruch Anspruch auf Nachmittagsbetreuung umsetzen. Schon die Investitionskosten haben wir im Saarland nachgerechnet, war der Bundesanteil auf Förderung gerade mal 5%. Da reden wir noch nicht von den Betriebskosten. Und so ist es, die einen sonnen sich in einem Gesetz, was sie gemacht haben, und erklären es ihren Wählern und damit wieder uns allen, was geschaffen worden ist. Die anderen bekommen die Arbeit baulicher Natur, organisatorischer Natur und sie sollen auch noch die Rechnung bezahlen, an dieser Stelle weit, weit überwiegend. Und ja, und dann steht es natürlich die Frage, haben wir dann noch Geld für Feuerwehrgerätehäuser, vielleicht für Bürgerhäuser und für Sporthallen? Das ist in der Tat in einer Konkurrenzsituation, aber mit Verlaub, der größte Teil geht für Sozialstaatsteilthemen raus, für Eingliederungshilfe, für soziale Themen, für Wohngeld, das nicht bezahlt wird. Das sind die großen Kostenbrocken, die am Ende abgewälzt werden in einem Verteilmechanismus, der höchst unterschaubar für die Bevölkerung ist. Aber am Ende stellt man sich die Frage, ja, warum habt ihr den Weihnachtsbaum eingespart oder warum gibt es nicht mehr ausreichend Zuschüsse, um beispielsweise Traditionsveranstaltungen durchzuführen?
Sie sind ja auch im Bundesverband der Kommunen tätig. Jetzt gibt's, hört man auch, die Einschläge kommen ja selbst in den wohlhabenden Regionen. Also Saarbrücken gehört nicht dazu, sie sind nicht die reichsten, die wir im Lande haben. Wie sehen Sie denn die Situation bundesweit und vor allem auch in den eigentlichen Boomregionen, die wir immer hatten, also Baden-Württemberg, Bayern und woanders, da wo die Autozulieferer und die Autowerke zum Beispiel sind oder waren? Wie ist da die Lage?
Zum einen haben wir in Saarbrücken in den letzten Jahren sehr wohl es geschafft, auch aus eigener Kraft ausgeglichene Haushalte nicht nur zu präsentieren, aber auch im Jahresverlauf entsprechend so zu managen, dass wir rund 120 Millionen Euro Schulden aus eigener Kraft auch abbauen konnten. Insofern, und diese Sache kippt jetzt dramatisch ins Defizit an dieser Stelle. Zum Zweiten sind wir selber auch betroffen vom Thema Automobilzulieferer, das größte Arbeitgeber unserer Stadt. Er baut hier in Saarbrücken vor allen Dingen Getriebe und lautet ZF. Also insofern, wir sind auch davon betroffen. Richtig ist aber auch, das, was früher so galt, ja, irgendwie hat eine Kommune im Westen, gerade im Saarland oder Nordrhein-Westfalen, was falsch gemacht. Offenbar können die mit Geld nicht umgehen. Ist jetzt ein flächendeckendes Bild. Als ja, Vizepräsident des Deutschen Städtetags kann ich Ihnen sagen, sind gerade noch 6% der Mitgliedsstädte des Deutschen Städtetags, die einen strukturell ausgeglichenen Haushalt haben. Ich erwarte ehrlich gesagt auch, dass das Defizit, das prognostiziert ist, für dieses Jahr eher überschritten wird, weil wir schon im letzten Jahr diese Tendenz hatten, dass der Planansatz optimistischer war als das realistische Ergebnis. Das heißt, in der Tat, viele Städte, die lange es nicht gewohnt waren, haben ein Defizit und es gibt noch darunter Städte, die haben sogar noch Rücklagen. Aber viele kommen auch erstmals in die Verlegenheit, Kredite aufnehmen zu müssen. Und diejenigen, die schon Kredite haben, die wissen, dass die Zinsen gestiegen sind. Und das sind grundsätzlich ganz viel Altverbindlichkeiten mit Verlaub. Die sind auch nicht aufgelaufen, weil die Bürgermeister irgendwie zu blöd waren, sondern weil auch da schon es konjunkturelle Schwankungen gab bei der Gewerbesteuer, die man nicht ausgleichen kann, indem man jetzt mal einfach sagt, na gut, wir kümmern uns nicht mehr um die Abfallentsorgung und auch nicht mehr um die Schulen von einem auf dem anderen Tag. Herr Kopp. Deshalb ist unsere Forderung auch, wer schon bestellt hat, ohne zu bezahlen, muss das nachholen. Und mit Verlaub, die Länder sind oft Komplizen des Bundes. es darf auch keine Absprache mehr zulasten Dritter geben. Denn das passiert ganz oft in Berlin in einer Nachtsitzung. Der eine sagt, ich habe kein Geld, der andere sagt, ich auch nicht, wir haben beide ein Ziel. Dann lass uns doch mal gucken, dass wir was symbolisch mit reingeben und dann verkünden wir am Morgen, dass wir uns geeinigt haben. Und am Ende gucken wir rein in die Gesetze und wissen, wer die Rechnung zu bezahlen hat und mit Verlaub ganz oft auch die Arbeit zu machen hat. Das bedeutet übrigens auch, dass man Personal haben muss, um die Arbeit zu machen.
Herr Konrad, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und ich hoffe, dass Sie sich den Weihnachtsbaum noch leisten können in diesem Jahr in Saarbrücken. Vielen Dank.
Sind weniger, aber die sind schön.
Ja, Peter, das war vertraulich.
Ja, kein schönes vertraulich.
Nein. Danke.